Polish Radio External Service.
Po Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Deniser. Hallo und herzlich willkommen. Premierminister Tusk hat Polens Nein zum Migrationspakt erneut bekräftigt und ist die geplante Einschränkung des Familienförderprogramms 800 plus für nicht arbeitende Ukrainerinnen für Polen ein Schuss ins Knie. Mehr dazu heute im Infoteil. Außerdem soll es diesmal auch um ein wenig bekanntes Talent von Nationaldichter Juliusz Słowacki gehen. Denn es stellt sich heraus, dass Słowacki nicht nur ein Meister des Wortes, sondern auch ein begabter Finanzier war. Mehr dazu später in der Sendung. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. Premierminister lehnt Migrationspakt entschieden ab und Europarat plante Sondertribunal für Putin. Polens Regierung wird den EU-Migrationspakt nicht umsetzen, stellte Premierminister Donald Tusk klar. Die Zwangsaufnahme von Migranten sei ausgeschlossen. Innenminister Tomasz Siemoniak wies zudem Berichte zurück, dass Polen nicht vollständig von den Bestimmungen ausgeschlossen sein wird. Der Migrationspakt, den die EU 2024 beschlossen hatte, verpflichtet Mitgliedstaaten zur Aufnahme von Migranten oder zur finanziellen Kompensation. Polen hatte von Anfang an dagegen gestimmt. Das polnische Außenministerium fordert Gerechtigkeit für die Familie von Damian Sobol, der 2024 bei einem israelischen Drohnenangriff auf einen humanitären Konvoi in Gaza starb. Israel kündigte eine interne Untersuchung an, lehnt aber Entschädigungszahlungen weiterhin ab. Ein geheimer Bericht zur Untersuchung des Vorfalls liegt der polnischen Regierung vor, darf aber nur unter strengen Sicherheitsbedingungen eingesehen werden. Der Vorfall hatte internationale Empörung ausgelöst und World Central Kitchen stellte daraufhin seine Hilfseinsätze in der Region ein. US-Präsident Donald Trump bestätigte laufende Verhandlungen mit Russland und der Ukraine über eine mögliche Friedenslösung. Auf eine Frage von Polski Radio, ob er Putin zum vollständigen Rückzug auffordern werde, wich Trump aus und sprach von konstruktiven Gesprächen mit beiden Seiten. Er zog Vergleiche zur Verwüstung in Gaza und betonte, die USA könnten den Krieg nicht weiter hinnehmen. Details zu einem möglichen Friedensplan wurden jedoch nicht genannt. Der Europarat arbeitet an der Einrichtung eines Sondertribunals zur strafrechtlichen Verfolgung von Wladimir Putin und weiteren Verantwortlichen für Kriegsverbrechen in der Ukraine. Das Tribunal soll auf der Grundlage eines Abkommens zwischen Kiew und dem Europarat entstehen. Putin sowie mehrere hochrangige Militärs und Regierungsvertreter stehen bereits auf der Fahndungsliste des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Die EU unterstützt den Prozess als Teil ihrer langfristigen Strategie zur Ahndung russischer Kriegsverbrechen. Und anlässlich des 100. Geburtstags des polnischen Regisseurs Wojciech Haß widmet das Filmfestival in Bergamo ihm eine umfangreiche Retrospektive. Gezeigt werden 7 seiner bedeutendsten Filme, darunter Renkopis Znaleziony w Saragosie und Sanatorium pod Klepsydrą. Die Werke von Haß wurden von Martin Scorsese und Francis Ford Coppola als Meilensteine der Filmkunst gewürdigt. Beide Regisseure waren an der Restaurierung eines seiner Filme beteiligt. Das Festival bietet zudem Vorträge und Diskussionen über das Schaffen von Haß und seinen Einfluss auf das europäische Kino. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Zeit für einen Blick in die Pressekommentare. Der ehemalige polnische Außenminister Jacek Czaputowicz übt in seinem Kommentar für die konservativ-liberale Rzeczpospolita scharfe Kritik an der geplanten Kürzung des Kindergelds 800+ für nicht arbeitende ukrainische Flüchtlinge und wirft der polnischen Regierung vor, ein System der Diskriminierung und Ausbeutung gegenüber Ukrainern zu etablieren. Wie Czaputowicz erinnert, war der Vorschlag, das 800+ Kindergeld nur noch polnischen Bürgern zu gewähren, von Warschaus Stadtpräsident und dem Präsidentschaftskandidaten der Bürgerkoalition Rafał Trzaskowski unterbreitet worden. Polnische Frauen würden die Leistung weiterhin erhalten, während Ukrainerinnen ausgeschlossen wären. Dies, so Czaputowicz, sende ein verheerendes Signal an ukrainische Kinder, die in Polen zur Schule gehen und von denen viele hier bleiben werden. Später würden sie erkennen, dass der polnische Staat sie gerade dann im Stich gelassen habe, als sie seine Hilfe am meisten brauchten. Czaputowicz betont, dass das 800-Plus-Programm nie an Erwerbstätigkeit gebunden gewesen sei, sondern der Unterstützung von Familien, die während manche Polen darauf beharrten, dass ihre Steuergelder nur polnischen Kindern zugutekommen sollten, werde oft übersehen, dass ukrainische Arbeitnehmer in Polen ebenfalls Steuern und Sozialabgaben leisteten. Jährlich zahlten sie 15 Milliarden Złote in das polnische System ein, während das 800-Plus-Programm für ukrainische Kinder den Staat lediglich 2,8 Milliarden Złote koste. Daher, so Czaputowicz, sei es eine Verzerrung der Realität, von einer finanziellen Last für Polen zu sprechen. Vielmehr profitiere das Land wirtschaftlich erheblich von der ukrainischen Migration. Nie genug der Wiederholung, es sind nicht die Polen, die die ukrainischen Flüchtlinge finanzieren, sondern die Ukrainer, die Polens Entwicklung und Wohlstand mitfinanzieren, betont Czaputowicz und warnt vor einem System der Diskriminierung, Ausbeutung und Unterdrückung ukrainischer Flüchtlinge. Es sei noch gar nicht so lange her, dass Premierminister Donald Tusk den amerikanischen Republikanern, die bei der Ukraine-Hilfe zögerten, die Leviten gelesen habe. Schämt euch, Ronald Reagan dreht sich im Grab um, betonte er damals. Ähnliche Worte können heute an die polnischen Behörden gerichtet werden, die ukrainische Kinder ausbeuten wollen. Schämt euch, Johannes Paul II. Dreht sich im Grab um, so Jacek Czaputowicz in der Rzeczpospolita. In seinem Kommentar für die linksliberale Gazeta Wyborcza analysiert Michał Olszewski die jüngste Äußerung von Donald Trump, wonach die USA weitere Waffenlieferungen an die Ukraine von wirtschaftlichen Gegenleistungen in Form seltener Rohstoffe abhängig machen könnten. Wie der Autor erinnert, habe Trump während eines Pressegesprächs im Weißen Haus erklärt, dass die Ukraine über wertvolle Vorkommen an seltenen Erden verfüge und dass die USA im Gegenzug für ihre finanzielle und militärische Unterstützung eine Absicherung dieser Rohstoffe fordern sollten. Olszewski verweist auf Berechnungen des Council on Foreign Relations, wonach die bisherige US-Hilfe für Kiew etwa 300 Milliarden Dollar betragen habe. Diese Summe entspreche ungefähr dem Wert der Waffenlieferungen und Finanzhilfen, die Washington geleistet habe. Die Ukraine, die sich seit 3 Jahren im Krieg mit Russland befinde, verfüge unter anderem über 20% der weltweiten Graphitvorkommen, 7% der globalen Titanreserven und etwa 500.000 Tonnen Lithium, was eine der größten bekannten Lagerstätten Europas ist. Diese Rohstoffe seien essentiell für die globale Technologieproduktion von der Automobil- bis zur Elektronikindustrie. Die Idee eines Rohstoffaustauschs, fährt Olszewski fort, sei jedoch nicht neu. Bereits der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky habe in seinem Friedensplan auf die Bedeutung der Rohstoffe für die Sicherheit der westlichen Welt hingewiesen. Wie Zelensky betonte, liege es im Interesse der demokratischen Welt, dass Russland diese nicht übernehme. Mit seinem transaktionalen Politikstil greife Trump diesen Vorschlag nun auf und wandle ihn in eine Bedingung für weitere Hilfe um. Natürlich könne man sich über Trump empören, der die Ukraine unter Druck setzt und eine Kompensation für die bisherige Unterstützung der USA fordert. Aber war diese Unterstützung unter Biden uneigennützig, fragt der Autor. Nicht unbedingt. Die Ukraine kämpfe nicht nur für ihre Zukunft. Ein Sieg Russlands bedeute eine weitere Stärkung der Moskau-Peking-Achse und damit den Zusammenbruch der bestehenden Ordnung, deren Fundament die USA seien. Es sei daher möglich, dass Trumps Signal zynisch ist. Wenn aber die Fortsetzung der US-Waffenlieferungen wirklich von den seltenen Rohstoffen der Ukraine abhänge, dann bestehe kein Zweifel daran, dass dies der Preis ist, den die Ukraine zahlen muss. Andernfalls könnte es bald passieren, dass sie weder Lithium noch Geld noch Territorium besitzt, so Michał Olszewski in der Gazeta Wyborcza. Es ist nicht nötig zu recherchieren, zu schreiben oder sich für eine Zeitschrift zu bewerben. Stattdessen genügt es offenbar, ein in Russland oder Kasachstan registriertes Unternehmen zu bezahlen, um Autor einer wissenschaftlichen Veröffentlichung zu werden, berichtet das Wirtschaftsblatt Dziennik Gazeta Prawna. Laut den Recherchen der Zeitung verfügt allein ein in Moskau registriertes Unternehmen über eine Datenbank mit 11.000 Angeboten zum Verkauf von Autorschaften. Die Preise für eine Platzierung variieren je nach Renommee der Fachzeitschrift. Für ein Scopus-indiziertes Journal der niedrigsten Kategorie beginnen die Kosten bei 900 US-Dollar, während eine Platzierung in einer hochrangigen Zeitschrift mehr als 2000 US-Dollar kosten kann. Die Anbieter versichern, dass ihre Dienste nicht durch Antiplagiatssoftware erkannt werden können, lesen wir. Soweit die Presseschau. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Nationaldichter Juliusz Słowacki war vor allem für seine Wortgewandtheit bekannt, doch der Poet hat auch ganz andere überraschende Talente. Mehr dazu gleich. Zuerst hören Sie das Lied Hymn zum gleichnamigen Gedicht von Słowacki, gesungen und interpretiert von Sana.
Smutno mi Boże, dla mnie na zachodzie rozlałeś tęczę blasków promienistą, przede mną gasisz w lazurowej wodzie gwiazdę ognistą. Jak puste kłosy z podniesioną głową stoję rozkoszy próżyn i dosytu. Dla obcych ludzi mam twarz jednakową, ciszę błękitu. Choć mi tak nie, bo ty złocisz i może smutno mi, smutno. Kona matki, odejście się żali, mała dziecina, tak ja płaczu bliski, patrząc na słońce, co mi rzuca z fali ostatnie błyski. Dzisiaj na wielkim morzu obłąkany, 100 mil od brzegu, 100 mil przed brzegiem, widziałem lotne w powietrzu bociany, długim szeregiem. Że mnie znał kiedyś na polskim ugorze, smutno mi, smutno mi Boże. Choć wiem, że jutro błyśnie nowe zorze, smutno mi, smutno. Żem często dumał nad mogiłą ludzi, żem nie znał prawie rodzinnego domu, żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi przy blaskach gromu. Ty będziesz widział moje białe kości, strasznie oddane kolumnowym czołom, ale jest jako człowiek, co zazdrości mogił popiołom. Więc, że nieznanego czujesz miło, że smutno mi, smutno mi Boże, że nie wiem, gdzie się mogiły położę. Kazano w kraju niewinnej dziecinie modlić się za mnie co dzień, a ja przecie wiem, że mój okręt nie do kraju płynie, płynąc po świecie. Na tęczę blasków, którą tak ogromnie anieli twoi w niebie rozpostali, nowi gdzieś ludzie w 100 lat będą po mnie patrzący marli. Więc, że modlitwa dziecka nic nie może, smutno mi, smutno mi Boże. Nim się przed moją nicością ukorzę, smutno mi, smutno.
Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. Die polnischen Romantiker hatten es schwerer als ihre Zeitgenossen in anderen Ländern. Aus dem Machtbereich des zaristischen Russlands ins französische Exil gezwungen, verkörperten sie dort häufig jenen Typus des politischen Schriftstellers, der eigentlich nie anerkannt, sondern fast immer nur diskreditiert worden war. Zudem konnten sich in Paris nur wenige von ihnen finanziell über Wasser halten. Auch der Nationaldichter Juliusz Słowacki konnte zunächst nichts veröffentlichen. Dafür erwies er sich aber als ein Finanzexperte, der nur selten über Geldsorgen klagte. Ein Beitrag von Wojciech Osiński.
Juliusz Słowacki wielkim poetą był. Heißt es in dem Roman Ferdy Durke. Juliusz Słowacki war ein großer Dichter. Das war er ohne Zweifel, auch wenn Gombrowicz uns hier eher eine Persiflage des polnischen Literaturkanons präsentieren wollte. Und überhaupt, eigentlich müssten wir diesen Satz ergänzen. Juliusz Słowacki war nämlich ein ebenso großer Investor. Der begnadete Schriftsteller war nicht nur sprachlich und literarisch hochbegabt, er war zudem Doktor der Rechtswissenschaften und in diesem Zusammenhang ein ausgewiesener Kenner des Finanzrechts. Vor dem Ausbruch des Novemberaufstands arbeitete er im Warschauer Finanzministerium. Nach der polnischen Niederlage schloss er sich der sogenannten großen Emigration in Paris an, wo er in den folgenden 4 Jahren 3 Gedichtbände herausgab. Er hatte keinen leichten Start. Sein Kollege Adam Mickiewicz äußerte sich abfällig über die Werke des jungen Dichters. Sie seien nicht schlecht, aber leer wie eine Kirche ohne Gott. Ganz gerecht waren diese Rezensionen nicht. Schon die ersten Gedichte Słowackis galten als ein Paradebeispiel für den nostalgisch-meditativen Ton der polnischen Frühromantik, für jenen jugendlichen Schmerz über die Unfähigkeit, dem Leben in die Augen zu schauen. Aber auch das entsprach nicht ganz der Tatsachen. Er war durchaus imstande, dem wirklichen Leben in die Augen zu schauen. Im privaten Leben war Słowacki eher ruhig und praktisch veranlagt. Er gab seine literarischen Ambitionen nicht auf, aber im Jahr 1837 hatte er erst einmal genug von der Pariser Emigration, die sich teilweise selbst zerfleischte. Er ließ sich in Florenz nieder, das nicht nur seinen Hunger nach Kunst und Literatur stillte, sondern auch eine andere alte Leidenschaft entfachte, den Spaß am Spekulieren und Verdienen. Die italienische Stadt Florenz gehörte schon seit dem Mittelalter zu den Bankzentren Europas. Über 300 Jahre hinweg hatte niemand in dieser Stadt mehr Macht als Bankleute und Kunstförderer. Hier könnt ihr meinen Katafalk aufstellen, pflegte Słowacki zu sagen. Erzählt dem polnischen Rundfunk der Historiker und Publizist Sławomir Koper. Słowacki investierte sehr besonnen und vernünftig. Für einen Teil des Geldes kaufte er Aktien und investierte den Rest in Anleihen zu einem bestimmten Zinssatz. Später, als er wieder in Paris war, galt sein Hauptaugenmerk den Börsen- und Eisenbahnaktien. An der Pariser Börse waren damals nur wenige Unternehmen notiert. Słowacki konnte beträchtliche Gewinne erzielen, so dass er sich nun überhaupt nicht mehr um murrende Literaturkritiker oder Verlage scheren musste und für sein eigenes Geld Gedichtbände herausgab.
Polacy w latach 20.
Viele Polen in den 1820er Jahren konnten oft nicht mit Geld umgehen. Słowacki hatte es wohl in den Genen, ging mit den eigenen Ausgaben und Finanzen sehr gewissenhaft um, was seine bis heute erhaltenen, detaillierten Aufzeichnungen belegen. Er gab seine Schriften selbst heraus und hatte noch genug Geld übrig für maßgeschneiderte Kleidung, die mit Verlaub in der französischen Hauptstadt alles andere als günstig war. Den Rest investierte er in zusätzliche Aktien und Bücher, die für ihn das Einzige waren, was von Polen übrig blieb. Erzählt uns der Warschauer Philosoph Wawrzyniec Cyrymkiewicz. Ab 1841 jonglierte Słowacki 6 Jahre lang recht erfolgreich mit den Eisenbahnaktien, wobei ihn seine Mutter ständig mit zusätzlichen Finanzspritzen unterstützte. Da er seinen Lebensunterhalt nicht allein durch das Schreiben bestreiten konnte, wurde er sozusagen zum aktiven Rentner, der auf seine Finanzkenntnisse zurückgriff. Er lebte hauptsächlich von den Zinsen aus Anleiheverkäufen und von in Aktien angelegtem Kapital, konnte sich so das Schreiben und Publizieren ermöglichen. Im Jahr 1847 kam es aber unverhofft zu erheblichen Einbrüchen der Börsenkurse. Und als es dann Monate später obendrein zur Februarrevolution und damit zur Ausrufung der Zweiten Französischen Republik kam, brach der Aktienkurs der Eisenbahn ein und Słowacki verlor einen großen Teil seines Kapitals. Der verbitterte Dichter ging anschließend nach Wrocław, um dort bei seiner Mutter den Kummer über das verlorene Geld auszuweinen. Bei der Ankunft stellte sich heraus, dass alles noch viel schlimmer kommen sollte. Słowacki vertraute all seine Anleihen einem Freund der Familie, Jan Lomman, an, der sich eigentlich mit Finanzen recht gut auskannte. Dieser jedoch verstarb nur wenige Wochen nach seiner Ankunft und zu allem Überfluss ging dann auch noch die Bank mit dem dort aufbewahrten Geld bankrott. Der Teil des Kapitals, den Słowacki dort investierte, bekam er nie wieder zurück. Auch diese Erfahrungen wusste er jedoch literarisch zu verwerten, versichert der Posener Literaturhistoriker Zbigniew Przechodniak. Słowacki war ja immer noch Romantiker. Nach jahrelanger Erfahrung im Investmentbereich gelang es ihm sogar, einige Parabeln und Epigramme zu Finanzthemen zu verfassen. Auch mit Anlageberatungen hatte er durchaus Erfahrungen, überließ nichts dem Zufall. Aber Geld war für ihn nicht alles. In diesem Bereich konnte er Niederlagen problemlos wegstecken. Ihm ging es um mehr, eher darum, sich ein sorgloses Leben zu finanzieren, um die literarischen Ambitionen zu verwirklichen.
Zawsze chodzi o coś więcej.
Słowacki, dies geht aus seinen eigenen Einträgen hervor, bot Freunden seine Hilfe bei Investitionen an, bewegte sich sicher in der italienischen und französischen Bankenwelt, beriet in diesen Angelegenheiten andere Dichterkollegen, kannte sämtliche gewinnbringenden Formen der Geldaufnahme. Aufbewahrung. Sogar noch anderthalb Monate vor seinem verfrühten Tod im Jahr 1849, im Alter von nur 40 Jahren, war Słowacki als Finanzberater tätig. Diese spezielle Begabung hatte er unzweifelhaft von seiner Mutter geerbt. Während sein ebenfalls viel zu früh verstorbener Vater Eusebiusz als Schriftsteller und Literaturprofessor den Lebensunterhalt bestritt, hatte Salomea Słowacka eine Vorliebe für Mathematik und das Unternehmerische, wobei sie der Literatur ebenso zugetan war. Das Geld, das sie von ihrem verstorbenen Gatten erbte, investierte sie in russische und österreichische Bankanleihen. Zuweilen ist es also recht erstaunlich, wie bodenständig manch eine polnische Dichterfamilie im 19. Jahrhundert gewesen war. Jedenfalls wissen wir nun mit Sicherheit, weshalb das Denkmal von Słowacki am Warschauer Platz Bankowy steht und nicht irgendwo anders. Genau hier, zwischen der Aleja Solidarności, Ulica Senatorska und der Ulica Elektoralna, standen in den 1820er Jahren drei Regierungs- und Bankgebäude. Hier saß der künftige Nationaldichter einige Monate am Schreibtisch.
Über die finanziellen Talente von Juliusz Słowacki berichtete Wojciech Osiński. Und das war es auch schon in der heutigen halben Stunde. Aus Warschau einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Denizo. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Gestapowców żyło w centrum drobycia. Pierwszy miał swojego lewa, drugi miał swojego Szulca. Lew prowadził w mieście zakład, identystą się nazywał. Nocą burdel był tam, w którym pierwszy gestapowiec bywał. Za to Bruno Schulz malował, lubił wiersze i dyskusje. Miał go drugi gestapowiec od stosunki międzyludzkie. W nocy złej, udostępniał władzom lew dziewczyny swe. W morzu łez Bruno Schulz petrarkę streszczał dla SS. I to był sztem dotyczył życia, które zawsze jakoś leci i pozwala nie dostrzegać śmierci. To był sztem dotyczył życia, które zawsze jakoś leci i pozwala nie dostrzegać śmierci. Szła wiadomość od truskawca, że się ponoć coś zaczęło, a w pobliskim drobyciu póki co grodzili getto. I niebawem znów się trochę pospierali dwaj tajniacy. No i drugi ten od Szulca zarżnął lewa w ramach pracy.
Kiedy pierwszy się dowiedział, że zabili lewa jemu, wnet dogonił w mieście Szulca i odstrzelił go drugiemu. No już! No i już! Jak w balecie najlepszym na świecie tańczy Szulc. Jakaś czerni ojca wzrok i może koń. Ej!
Dawny teatr, dawne czasy, dawna strata. W czasie wojny każdy dźwiga własny ciężar. W końcu sztuka jest ważniejsza niż biografia. Zbieg przypadków, ale jednak jeśli twój dobrodziej ma jakiegoś wroga i mu niszczy ulubieńca, jeśli możesz, sprawdź, czy nie czas zacząć się pakować i swojego szukać miejsca. Sprawdź, czy nie czas zacząć się pakować i nowego szukać miejsca. Jak Bruno Schulz za tamtych lat, jak Bruno Schulz choćby nawet miałby to być tylko tamten świat, wciąż w drodze być, z walizką żyć, jak Bruno Schulz za tamtych lat. Bruno Schulz choćby nawet miałby to być tylko tamten świat, wciąż w drodze być, z walizką żyć, jak Bruno Schulz. Wciąż w drodze by z walizką szy.
aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.